So. Ja, schön, dass wir uns jetzt zum dritten Mal über Zoom treffen. Normalerweise wäre ich ja da gewesen, aber ich hoffe, dass es dieses Jahr nochmal klappt. Und ja, ich möchte euch eine Frage stellen, oder vielmehr dir. Wie stellst du dir dein Leben vor? Was macht dein Leben wirklich gut? Was macht dich glücklich? Was erfüllt dich? Und gerade in dieser Zeit ist das ja auch die Frage. Denn seit bei zwei Jahren ist doch alles anders. Wir können nicht mehr so leben wie bisher. Viele Freiheiten sind weg. Ich kann nicht mehr einfach so ins Restaurant. Ich muss eine Immunisierung vorweisen. Wenn ich das nicht kann, bin ich draußen. Ohne Maske in öffentliche Räume zu gehen, ist für viele nicht mehr vorstellbar. Gesichter bleiben unsichtbar. Kunst, Kultur, Sport kann nur noch eingeschränkt stattfinden. Oft sind gar keine Zuschauer zugelassen. Menschen werden arbeitslos, weil sie genau in diesen Bereichen arbeiten. Manche Menschen werden arbeitslos, weil sie der Impfung nicht trauen. Besuche in Altenheimen waren teilweise ganz verboten. Viele Menschen mussten einsam sterben. Schüler und Studenten, die wissen gar nicht mehr, was ein normaler Schule oder Uni-Alltag ist. Menschen ziehen sich zurück, weil sie Angst vor Ansteckung haben. Jetzt vor einem Monat hatten wir Weihnachten. Und da hatten die alten Leute Angst, sich anzustecken, obwohl sie bereits geimpft sind. Unsere Eltern, die wollten, dass wir uns vor dem Besuch testen. Gemeinschaft nur nach Test. Unsere Gesellschaft hat sich extrem geändert. Und es ist kein Ende in Sicht. Daran verzweifeln viele Menschen. Vielen Menschen wurde der Boden unter den Füßen weggezogen. Die Zahl der psychischen Krankheiten steigt gewaltig. Kinder- und Jugendpsychiatrien sind überlastet. So hatten sich die Menschen ihr Leben in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts nicht vorgestellt. Es gibt Menschen, die sehen keinen Sinn mehr in ihrem Leben und bringen sich um. Natürlich gab es diese Probleme auch vor Corona schon, aber jetzt treten sie verstärkt zutage. Menschen, die vor zwei Jahren noch glaubten, sie haben ihr Leben im Griff, merken plötzlich, dass sie gar nichts im Griff haben. Was ist, wenn plötzlich dich eine schwere Krankheit oder ein Unfall trifft? Oder in der Familie tritt das auf und die ganze Lebensplanung wird über den Haufen geworfen. Und jetzt stellt sich die Frage, und zwar auch für einige Christen, was macht dein Leben wirklich aus? Was ist dein Lebensfundament? Was erfüllt dein Leben? Darum soll es heute Morgen gehen, vielmehr heute Nachmittag. Und das Thema lautet: Schritte zu einem erfüllten Leben. Schritte zu einem erfüllten Leben. Auch als Jesus Christus auf dieser Welt war, hatten die Menschen Probleme. Sie waren nicht zufrieden mit ihrer Welt und mit ihren Lebensumständen. Denn wenn wir uns die harte Lebensrealität des ersten Jahrhunderts anschauen, dann hatten die Menschen im Nahen Osten nicht viel zu lachen. Schon seit einigen Jahrzehnten regierten die Römer. Und sie brachten fremde Götter ins Land. Der Kaiser wurde als eine Art Gott angebetet. Offiziell mussten die Juden zwar nicht den Kaiser anbeten, aber doch wurde man immer wieder unter Druck gesetzt. Schon allein, dass die Münzen damals das Bild des Kaisers trugen, war für viele Juden ein Gewissenskonflikt. Und in Caesarea Philippi, ganz im Norden des Heiligen Landes, da ließen die Römer Götzentempel errichten. Aber auch wirtschaftlich war es für die Juden nicht einfach. Der Handel, die Häfen, das Finanzwesen, alles war in der Hand der Römer. Es war eine Militärdiktatur und dieses Militär wollte bezahlt werden. Die Steuern waren drückend, aber sie mussten bezahlt werden. Viele Menschen im Land wurden dadurch arm. Egal, was ein Jude öffentlich tat, er wurde auf Schritt und Tritt überwacht. Das Passafest in Jerusalem wurde ganz besonders von den römischen Soldaten überwacht, denn sie hatten Angst vor so vielen Menschen an einem Platz. Wo auch immer Juden zusammenkamen, da gab es römische Kontrollen. Rom war überall. Ein Staat, der Angst vor seinen Bürgern hat, der greift halt gern durch. Das merken wir heute genauso. Und in dieser Zeit, also lebte Jesus Christus. Die Menschen erwarteten, hofften, dass endlich jemand käme, der sie aus dieser nicht auszuhaltenden Lage befreit. So, das hat es schon mal gegeben. 190 Jahre vorher hatte es in Israel den Makkabäeraufstand gegeben, an dessen Ende die damals herrschenden Griechen besiegt wurden. Judas Makkabäus war der damalige Anführer. Er hatte sich den Namen Makkabäus zugelegt, um zu zeigen, dass man sich mit ihm besser nicht anlegte, denn Makkabäus bedeutet Hammer. Er war also der Hammer, der die Griechen aus dem Land warf. Er zerschlug sie. Und sowas erhofften sich die Menschen auch zu Beginn des ersten Jahrhunderts. Sie wollten einen Hammer, der die Römer vertreibt. Aber sie bekamen den Sohn Gottes, Jesus Christus. Und sie dachten, dass ein Heerführer und Befreier genau das war, was sie bräuchten, damit ihr Leben endlich wieder lebenswert würde. Sie wollten, dass ihre Lebensumstände geändert wurden. Auf Menschen, die so dachten, traf Jesus Christus in Johannes 6. Jesus war am See von Galiläa. Viele Menschen waren gekommen, um ihn zu sehen und zu hören. Den ganzen Tag über lehrte er die Volksmengen und er heilte viele Menschen. Und gegen Abend wurden die Menschen hungrig. Es war einfach nicht genug zu essen da, außer den 5 Broten und den 2 Fischen, die ein kleiner Junge dabei hatte. Und mit diesen 5 Broten und 2 Fischen speiste Jesus die ganze Menschenmenge. Der Text erwähnt hier nur 5000 Männer. Deswegen ist uns dieses Ereignis als die Speisung der 5000 bekannt. Aber wahrscheinlich waren auch Frauen anwesend und Kinder. Es könnten also so um die 10.000 Menschen gewesen sein. Alle diese Menschen waren satt geworden durch das Wunder der Brot- und Fischevermehrung. Jesus hatte sich ihnen gezeigt als ein Mensch, der Wunder vollbringen konnte. Hoffnung keimte auf. Kann dieser Jesus nicht die Römer vertreiben? Sie wollten ihn zum König machen. Das wollte Jesus aber nicht. Jesus zog sich zurück, schickte schon mal seine Jünger mit dem Boot auf die andere Seite des Sees. Er selbst folgte später, mitten in der Nacht, über den See gehend. Aber die Menschenmenge folgte ihm. Sie suchten ihn. Sie wollten ihn. Und hier setzt unser Text ein, der auch die Jahreslosung mit einschließt. Also Johannes Kapitel 6, ab Vers 26. Ich lese einmal die Verse. Und dort steht, Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater, Gott, beglaubigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Soweit der Text. Die Menschen dort am See, die hatten keinen Halt. Sie waren wie eine Herde Schafe ohne Hirten. Und hier war jemand, der ihnen Brot fast aus dem Nichts gegeben hatte. Sie suchten ein erfülltes Leben. Und das ist ja auch das Thema heute. Schritte zu einem erfüllten Leben. Das Problem war nur, dass sie sich unter einem erfüllten Leben das Falsche vorstellten. Darauf machte Jesus sie aufmerksam und zeigte ihnen auf, wie sie wirklich ein erfülltes Leben erreichen konnten und wie die Schritte dazu aussehen. Und das Erste, was Jesus ihnen und auch uns klar macht, ist, der erste Schritt ist das richtige Ziel. Also der erste Schritt zu einem erfüllten Leben ist das richtige Ziel. Jesus sagte hier, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater Gott beglaubigt. Diese Menschen waren satt geworden. Wer weiß, wann sie das letzte Mal so richtig satt geworden waren. Aber dort an dem See, als Jesus den ganzen Tag gelehrt und geheilt hatte, da waren sie auf jeden Fall noch hungriger als sonst. Kennst du richtigen Hunger? Eigentlich die falsche Frage in einem der reichsten Länder der Welt. Aber vor ca. 15 Jahren hatte ich einmal eine Fahrradtour mit einem Mann aus meiner alten Gemeinde. Wir wollten reden über seine Eheprobleme und so eine Fahrradtour, dachte ich, wäre eine gute Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Womit ich nicht gerechnet hatte, er war deutlich sportlicher als ich. So fuhren wir also im südlichen Teil der Region Hannover. Da wird es schon etwas hügeliger, da ist der Deister und andere kleine, ja, wir Norddeutschen sagen Gebirgszüge, in Bayern würde man darüber lachen, aber es war hügelig. Auf jeden Fall fuhren wir dort. Und mit der Zeit konnte ich nicht mehr. Mein Magen hing schon auf der Höhe der Kniekehle. Mir fehlte einfach die Energie. Aber mein Freund trat zügig in die Pedale und es ging weiter bergauf. Er zeigte überhaupt keine Anzeichen der Erschöpfung. Und ich hatte einen gewaltigen Hunger. Oh, was war ich froh, als wir an einem Supermarkt vorbeikamen. Endlich essen. So ging es wohl auch den Menschen am See, die den ganzen Tag Jesus zugehört hatten. Sie dachten gar nicht mehr an das Gehörte. Sie dachten nicht mehr an die Heilungen. Nein, sie hatten Hunger. Und als Jesus dann die Brote und Fische vermehrte und jeder wirklich pappsatt wurde, da waren sie einfach nur noch froh, glücklich und zufrieden. Es blieb sogar noch ganz viel übrig. Es war eigentlich für die Volksmenge gar nicht wichtig, dass das ein Wunder war. Nein, das Gefühl der Sättigung bestimmte ihr Sein. Und deswegen wollten sie Jesus auch zu ihrem Brotkönig machen. Aber dafür ist Jesus nicht in die Welt gekommen. Das war nicht sein Ziel. In der Bibel steht, wofür Jesus in die Welt gekommen ist. In Markus 10, 45 steht, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. In Johannes 3, Vers 16 steht, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Oder 1. Johannes 3, 8, hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichtet. Oder Hebräer 2, Verse 14 bis 15, Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Dafür also ist Jesus in die Welt gekommen. Er ist nicht gekommen zur Befriedigung unserer irdischen Bedürfnisse, obwohl er die 5000 speiste. Er ist auch in erster Linie nicht gekommen, um Menschen zu heilen, obwohl er zu Lebzeiten wahrscheinlich mehrere tausend Menschen geheilt hat. Jesus ging und geht es nicht zuerst um unser irdisches Wohlergehen. Es geht ihm um was viel Wichtigeres. Und das sehen wir auch in der Begebenheit in Markus 2, Verse 1 bis 12. Dort bringen vier Freunde ihren gelähmten Freund zu Jesus. Und sie lassen ihn durchs Dach herab. Und als er vor Jesus liegt, da tut Jesus was? Heilt er ihn? Nein, zuerst einmal vergibt er ihm die Sünden. Die Sünden nämlich waren sein Hauptproblem. Nicht die Lähmung. Die Sünde war sein Hauptproblem. Denn die Sünde würde ihn in die Hölle bringen. Er würde verloren gehen, so wie es im Johannes 3, Vers 16 steht. Die Sünden sind es, die den Menschen von Gott trennen. Jesaja 59, Vers 2. Und die Hauptsünde ist, wenn man Gott in seinem Leben nicht an die erste Stelle setzt. In Lukas 10, 27 steht es noch einmal deutlich. Dort steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Die Menschen damals hatten nur eins im Sinn. Sie wollten, dass ihr irdisches Leben besser wird. Jesus als Brotkönig hätte da ganz ihren Wünschen entsprochen. Gott hat nichts dagegen, dass wir ihn wegen unserer irdischen Probleme bitten. Nicht umsonst heißt es im Vater unser tägliches Brot gib uns heute. Aber Gott hat seinen Sohn eigentlich nur aus einem Grund in die Welt gesandt. Er wollte uns den Weg freimachen zu Gott, dem Vater. Jesus sollte uns die Sündenlast abnehmen, die uns daran hindert, das ewige Leben zu ererben. Aber die Menschen dachten an ihr Hier und Jetzt. Aber ist das nicht heute genauso? Die Menschen denken an Geld. Sie denken an Karriere. Sie denken an Ausbildung, an Hochzeit, Partnerschaft, Ehe, Kinder. Und viele an ihre Gesundheit. Hauptsache gesund. Das ist in unserer Gesellschaft sehr wichtig geworden. Und leider sind auch wir Christen davor nicht gefeit, das falsche Ziel zu haben. Meine Frau und ich waren mal in einem Gottesdienst, als wir im Urlaub waren, in einer Gemeinde in Süddeutschland. Da wurde in der Predigt behauptet, dass wir nur konkret und ohne Zweifel beten müssten. Zum Beispiel um ein Luxusauto und wir würden es bekommen. Da wurde auch im Hauskreis gesagt, dass Krankheiten im Leben eines wahrhaft gläubigen Christen nicht vorkommen, denn wir hätten ja einen Anspruch auf Heilung. Da ging es mehr um die Wunder und nicht um das Wichtigste. Was sagt Jesus in unserem Text? Nochmal Vers 26, folgende. Vers 26 und 27 in Johannes 6. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich, nicht weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater Gott beglaubigt. Es geht ums ewige Leben. Das ist die Hauptsache. Das ist das Wichtigste. Jesus will den Fokus der Menschen auf das Wichtigste lenken. Ja, Brot ist schön. Satt werden ist was richtig Tolles. Und ich muss sagen, ich esse gerne. Ein Festessen ist super. Geheilt zu sein, oh, ist das toll. Aber wenn du kein ewiges Leben hast, dann ist all das doch bedeutungslos. Die Menschen sollen nicht nach dem Brot streben, denn das macht sie nur für eine kurze Zeit satt, sondern sie sollen streben nach dem Brot, welches ihnen ewiges Leben schenkt. Und die Frage, die dir Jesus hier stellt, ist doch, ist in dieser Welt dein Zuhause und strebst du nach dem irdischen Brot? Also es gab vor ein paar Jahren mal eine Werbung von einer, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, es war die Sparkasse, und da gab es so eine Werbung, wo so zwei Schulfreunde sich treffen und jeder gibt dem anderen gegenüber an, wie weit er es doch im Leben geschafft hat, und sie zeigen sich gegenseitig Fotos. Mein Haus, mein Boot, mein Auto. Um anzugeben, wie viel sie geschafft haben. Ist das wirklich der Lebenssinn? Oder ist das ewige Leben dein Lebensmittelpunkt? Denn bedenke, Jesus hat gesagt in Matthäus 6, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Aber wie geht das? Wie kann das ewige Leben mein Lebensziel sein? Und das ist der nächste Schritt zu einem erfüllten Leben. Also der zweite Schritt zu einem erfüllten Leben ist der einzige Weg. Der zweite Schritt zu einem erfüllten Leben ist der einzige Weg. Der erste Schritt war das richtige Ziel. Das ewige Leben. Aber wie komme ich dahin? Und das erklärt Jesus in den folgenden Versen. Ab Vers 28. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel, denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. Jesus hat der Volksmenge klargemacht, dass sie nicht nach den irdischen Dingen streben sollten. Sie sollten sich nach dem ewigen Leben ausstrecken. Er drückte das so aus, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben. Die Menschen fragten Jesus, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Also ganz menschlich dachten diese Menschen, dass sie etwas tun müssten, um das ewige Leben zu erhalten. Man kann es ihnen nicht verdenken. Schließlich ist es doch überall im Leben so. Wenn ich etwas erhalten will, dann muss ich dafür etwas tun. Will ich in meinem Garten Kartoffeln und Tomaten ernten, dann muss ich dafür die Erde vorbereiten, die Pflanzen setzen und dann für ausreichende Bewässerung sorgen. Sonst wird das nichts. Will ich Schatten auf der Terrasse, muss ich einen Sonnenschirm aufstellen. Will ich Geld, dann muss ich dafür arbeiten. So ist das im ganzen Leben. Von nichts kommt nichts. Und vom Alten Testament her waren die Menschen es auch gewohnt. Die Gebote halten bringt Segen. Die Gebote Gottes nicht halten bringt Fluch. So steht es ja auch in 5. Mose 27 und 28. Aber auf der anderen Seite zeigt sich schon im Alten Testament die Gnade Gottes. Wir sehen es bei der Erwählung Abrahams. Abraham hatte nichts dafür getan. Wir sehen es bei der Erwählung Israels. Israel hatte nichts dafür getan. Der Exodus aus Ägypten, trotz Unglaube, Gottes Vergebung gegenüber König David und so weiter. Jesus möchte seinen Zuhörern klar machen, dass es beim ewigen Leben überhaupt nicht darum geht, dass Sie etwas tun müssen. Sie müssen nicht besonders viel und inbrünstig beten. Sie müssen keine Rituale durchführen. Sie müssen nicht alle Gebote einhalten, um das ewige Leben zu bekommen. Es werden auch nicht die guten und die schlechten Taten gegeneinander aufgewogen. Es rettet Sie nicht die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kirche. Und sonntäglicher Kirchgang gibt keine Pluspunkte zur Erlangung des ewigen Heils. All das sind falsche Wege. Sie führen nicht zum ewigen Leben. Es gibt nur eine Möglichkeit. Und Jesus sagte hier in Vers 29, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Es geht um Glaube. Das ist das griechische Wort pisteuo. Jesus sagt, dass sie glauben sollen. Und auch das ist nichts, was sie leisten können, sondern Gottes Werk an ihnen. Hier steht ja auch, es ist das Werk Gottes, dass sie glauben. Und gleichzeitig ist es auch das, was sie tun müssen. Das deutsche Wort Glauben ist nicht wirklich gut. Es drückt nicht wirklich das aus, was das griechische Wort in der Bibel damit meint. Im Deutschen schwingt immer so eine Unsicherheit mit, die im griechischen Wort gar nicht vorhanden ist. Ich meine, ich sage ja, ich glaube, dass es morgen regnet. Da schwingt dann so mit, könnte auch sein, dass nicht. Nein, die Übersetzung müsste besser lauten, treu oder anvertrauen. Ich vertraue jemandem mein Leben an, weil er vertrauenswürdig ist. Im alten Deutschen gab es so einen Begriff, man angeloben. Daher kommt das deutsche Wort Verlobung auch. Ich vertraue jemandem, dass ich bereit bin, mich ihm anzugeloben. Also ich bin treu. Ich weiß, der andere ist vertrauenswürdig und deswegen bin ich ihm treu. Das führt dann zur Trauung, wenn wir von Mann und Frau reden. Es geht hier also um eine Beziehung, um ein Vertrauensverhältnis, das nicht erschüttert werden kann. Das meint die Bibel, wenn sie sagt, wir sollen glauben an Jesus Christus. Es geht um eine Person. Und auch wenn die Person, der ich mich anvertraut habe, mal in meinen Augen unverständlich handelt, halte ich an dem Anvertrautsein, dem Glauben fest, weil ich weiß, diese Person ist vertrauenswürdig. Und was Glaube genau ist, zeigt am besten eine Geschichte. Das ist da schon ein paar Jahrzehnte, ja schon über 100 Jahre her. Und zwar gab es mal einen Hochseilakrobaten, der hieß Charles Blondin. Und der wurde im Juni 1859 sehr berühmt, als er auf einem Seil über die mächtigen Niagarafälle ging. Er ging in einer Höhe von über 160 Metern über die Wasserfälle, mehrere Male hin und her. Jedes Mal mit einer anderen Herausforderung, einmal in einem Sack, auf Stelzen, auf dem Fahrrad, im Dunkeln. Einmal trug er sogar eine Pfanne, in der er sogar ein Omelett kochte. Eine große Menschenmenge hatte sich auf beiden Seiten des Flusses versammelt. Sie waren hoch erstaunt, als Blondin vorsichtig mit verbundenen Augen und einem Schubkarren über das Seil ging. Als er die andere Seite erreichte, war der Applaus lauter als das Rauschen der Wasserfälle. Blondin stoppte plötzlich und wandte sich an seine Zuschauer. Glauben Sie, dass ich eine Person in dieser Schubkarre hinüberführen kann? Das Publikum rief begeistert, ja, Sie sind der größte Seiltänzer auf der Welt. Sie können alles tun. Okay, sagte Blondin, steigen Sie bitte ein. Niemand getraute sich, in die Schubkarre einzusteigen, obwohl alle sein großes Talent bewundert hatten. Zwei Monate später, im August 1859, vertraute Harry Colcott, der Manager von Blondin, seinen Fähigkeiten und ließ sich in der Schubkarre über die Niagarafälle schieben. Glauben ist eine Entscheidung aus großem Vertrauen in das, was jemand tut. Haben wir einen solchen Glauben an Jesus Christus. Der Glaube, also das Anvertrauen, hat immer eine Person zum Inhalt. Und diese Person ist Jesus Christus. Jesus sagt ja auch an seine Zuhörer, dass ihr an den glaubt, den er, damit meint er seinen Vater, gesandt hat. Seine Zuhörer wussten sofort, dass er sich selbst meinte, denn sie fragten gleich darauf: Was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Und hier wird deutlich, dass die meisten seiner Zuhörer nicht glauben wollten, denn sie hatten schon einige Wunder gesehen. In Johannes 4 hat er den Sohn des königlichen Beamten per Fernheilung gesund gemacht. In Johannes 5 heilte er den Kranken am Teich Bethesda. In Johannes 6 kommen weitere Heilungen, die Speisung der 5000 sowie der Gang über das Wasser. Und jetzt fragt die Volksmenge nach einem Wunder, damit sie glauben kann. Daran sieht man, dass sie nicht glauben wollen. Sie wollen sich Jesus nicht anvertrauen. Sie wollen ihn nicht als Christus anerkennen. Am Ende seiner Rede werden die meisten der Menschen Jesus verlassen haben. Und Jesus wird dann sogar seine Jünger noch fragen, ob nicht auch sie ihn verlassen wollen. In Vers 36 wirft Jesus den Menschen ja vor: Ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. Sie glauben einfach nicht. Und warum? Weil sie es nicht wollen. Gerade Muslime sagen oft, dass der christliche Glaube ihnen zu einfach ist. Wie? Man muss einfach nur glauben und nichts tun. Das ist in ihren Augen zu einfach. Aber wir sehen, es ist nicht einfach. Es ist ganz schön schwierig. Wer von uns wäre in die Schubkarre des Artisten gestiegen? Der Glaube an Jesus ist genau das. Man kommt sich manchmal vor wie ohne Netz und doppelten Boden. Aber man darf wissen, auf Jesus Christus ist Verlass. Ihm kann man trauen. Gehst du noch Glaubenswagnisse ein? Jesus hat der Menschenmenge also klargemacht, dass sie das richtige Ziel haben sollen. Sie sollen immer das ewige Leben, die Herrlichkeit im Himmel im Fokus haben. Und als zweites sollten sie wissen, dass es nur einen einzigen Weg dorthin gibt, nämlich den Glauben. Und zwar den Glauben an Jesus Christus. Und zum Schluss offenbart Jesus ihnen und uns etwas Unglaubliches. Das dritte, was er uns sagt hier im Text, ist, wo es um das erfüllte Leben geht, der umwerfende Empfang. Also der umwerfende Empfang. Jesus hat uns aufgezeigt, dass es auf das richtige Ziel und den einzigen Weg ankommt. Und zum Schluss bringt er die genialste Botschaft überhaupt. Ab Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Ist das nicht genial? Nachdem Jesus der Volksmenge damals und damit auch uns das richtige Ziel und den einzigen Weg dorthin aufgezeigt hat, zeigt er auf, dass in der Ewigkeit keiner von Gott abgewiesen wird. Es kommt nur darauf an, das richtige Ziel zu haben und dieses auf dem einzigen Weg, nämlich Jesus Christus, anzusteuern. Wer also das ewige Leben in der Gemeinschaft mit Jesus Christus als Ziel hat und sein Leben ganz in die Hände von Jesus gelegt hat und ihm voll vertraut, der wird nicht abgewiesen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist übrigens die Jahreslosung. So gekürzt ist sie natürlich eine Steilvorlage für Gegner von 3G- oder 2G-Regelungen in Kirchen. So ist hier diese Aussage eigentlich gar nicht gemeint, obwohl sich natürlich schon die Frage stellt, wie es möglich sein kann, dass einige Gemeinden und Kirchen Einlasskontrollen durchführen, wo doch Jesus Christus gesagt hat, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Matthäus 11, 28. Wenn Gott uns nicht ablehnt, wie können wir als Gemeinden das tun? Eigentlich gar nicht. Der Text spricht von denen, die Gott, der Vater, seinem Sohn Jesus Christus gibt. Das ist hier die Hauptaussage. Der Text spricht von denen, die Gott, der Vater, seinem Sohn Jesus Christus gibt. Und die, die daraufhin zu Jesus kommen, die wird er nicht hinausstoßen. Und wie auch immer das genau zu verstehen ist, eins steht fest, wer das ewige Leben als Ziel hat und Jesus Christus im Glauben in sein Leben eingeladen hat, der wird von Jesus nicht abgewiesen. Das ist ein Versprechen. Und wenn du sterben solltest, bevor Jesus Christus seine Gemeinde zu sich holt, dann wird Jesus Christus dich auferwecken am letzten Tag. Das ist die Zukunft, die auf diejenigen wartet, die ganz im Glauben an Jesus Christus leben. Mit dieser Verheißung, da lässt es sich leben. Mit dieser Verheißung lässt es sich auch sterben. Wer diese Verheißung ernst nimmt und wirklich danach lebt, der hat ein erfülltes Leben. Nicht ein erfülltes Leben, wie die Welt es sich vorstellt, aber ein erfülltes Leben vor Gott, von Gott. Wer weiß, dass er eines Tages bei Jesus Christus im Himmel sein wird, der hat doch alles erreicht, was man nur erreichen will. Und es ist ja nicht das Verdienst eines Christen, dass er nicht abgewiesen wird. Nein, es liegt einzig und allein bei Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha alles bezahlt hat. Er hat den Weg freigemacht. Er sagt ja von sich selbst in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und die Frage ist doch, gehörst du zu denen, die eines Tages bei Gott in der Ewigkeit ankommen werden? Wenn nicht, dann ist heute noch die Möglichkeit, das zu ändern. Triff noch heute die Entscheidung, zu Jesus Christus zu kommen. Lade ihn heute noch in dein Leben ein. Lass ihn Herr in deinem Leben sein. Vertrau ihm ganz und gar. Lege dein Leben in seine Hand. Denk nochmal an das Beispiel mit dem Seilakrobaten, der das ja konnte. Der hat ja bewiesen, dass er tatsächlich über dieses Seil gehen kann, dass er eine Schubkarre übers Wasser schieben kann, dass er auch einen Menschen darin transportieren kann. Und doch fällt uns Glaube so schwer. Aber Jesus Christus hat bewiesen, dass er dich liebt am Kreuz von Golgatha. Er ist für dich gestorben. Er tritt für dich ein. Er wird dich nicht abweisen. Du kannst ihm vertrauen. Und was ist mit denen unter uns, die zwar schon einmal Jesus Christus in ihr Leben eingeladen haben, die aber irgendwie wieder weltliche Dinge wie Geld, Gesundheit, die große Liebe oder irgendetwas anderes an die erste Stelle gesetzt haben? Und du hast gemerkt, das zieht dich nur von Gott weg. Dann entscheide dich noch heute, wieder Gott an die allererste Stelle im Leben zu setzen. Wir hatten vorhin unter anderem ja auch für Erweckung gebetet. Und Erweckung beginnt in uns, dass auch wir als Christen wieder ganz Jesus Christus nachfolgen und ihn an die erste Stelle setzen. Und wenn da Sünde ist in deinem Leben, bringe sie zu Jesus. Bringe sie zum Kreuz und bitte ihn um Vergebung. Und er nimmt sie dir ab. Ich wünsche dir Gottes Segen dabei. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du in diese Welt gekommen bist, um Menschen zu erlösen, um die Werke des Teufels zu vernichten. Du hast am Kreuz von Golgatha alles erlitten, was wir hätten erleiden müssen. Danke dafür, Herr. Ja, und ja, wir dürfen auch von deinem Wort her wissen, wenn wir dir nachfolgen, im Glauben leben und eines Tages in der Ewigkeit ankommen, du wirst uns nicht abweisen. Danke dafür, Herr, für diese Sicherheit im Glauben, die wir haben dürfen. Amen.